Muito obrigado, vielen Dank euch beiden für diese Auftaktsbeiträge. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, euch nach 15 Minuten zu unterbrechen. Ich denke, es war wichtig, den Gedankengang zu Ende zu führen und nicht ein rigides Zeitregime durchzuhalten. Und ich verzichte erstmal dann auf meine Runde als Moderator und würde gleich in das Eröffnen für euch, für Fragen, Beiträge. Ich habe gesagt, also es ist sozusagen sowohl Nachfragen, um vielleicht Verständnis oder einen Punkt der Klarheit zu bekommen, aber auch Statements, Proteste, alles ist erwünscht in diesem Augenblick. Wer traut sich vor, nochmal mit seinen Beiträgen, Fragen? Wir brauchen dafür ein Mikrofon. Erinnert euch daran, wir müssen ins Mikrofon sprechen für die Übersetzung. Ja, da geht's schon los. Wir wollen so 3 bis 5 Fragen sammeln und dann geben wir wieder zurück an unsere beiden Diskutierenden hier. Ja.
Hola, eu sou Margaret Rodrigues, eu sou brasileira, hispano-brasileira, e eu sou estudante de Ciências Políticas da Universidade Nacional da Espanha, em Madrid. E eu queria dizer que eu quero fazer... Eu tenho um montão de perguntas, mas eu acho que não dá tempo, né? Os alemães já estão controlando, já. E... Bom, eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é para a senhora Dietz, senhora Cristina, perdão. Eu queria fazer um comentário, assim, uma pergunta também. Se você acha que o crescimento e a união, o sentimento que agora existe na Latinoamérica, né, nós criamos recentemente um grupo na Europa de estudantes, e a gente fala que a gente é a central da Unasul na Europa, e a gente até tem uma frase, Estados Unidos, nós estamos unidos. E nós sabemos que a Europa vai de mão dada, né, nessa política neoliberal que os Estados Unidos têm. E se você acredita que o empobrecimento do continente europeu está diretamente relacionado com o crescimento do Mercosul, dos países latino-americanos, uma vez que nós descobrimos que nós já não somos mais colônias e que nós podemos crescer e que os nossos recursos realmente são nossos, apesar de tudo o que se diz por aqui. Essa é a minha pergunta para a senhora. E a outra pergunta vai para a senhora Sônia. Eu queria que ela falasse um pouco mais a respeito, nós discutimos aqui, eu e a colega, né, por que desenvolvimentista, se essa não é uma ideia que já foi vendida para nós. Né? E a outra pergunta é se a questão que você falou da eleição agora que moveu as placas tectônicas dos problemas brasileiros, se é um problema ou se o problema realmente acordou, uma vez que nessas eleições, o que mais a gente viu foi os problemas de classe social, que são mais do mesmo, né? São as mesmas brigas, e se isso não simplesmente despertou a nação para entender que os nossos problemas sociais e os nossos problemas de violência, tudo que a gente tem, na verdade, está tudo mascarado com a ideia de que a gente só tem uma raça, de que não existe racismo, que não existe diferença de classe. E a gente viu aí que o pessoal do Sul ficou muito bravo com o Nordeste. E eu queria que você comentasse um pouco mais, porque é a minha posição. Graças. Obrigada. Graças.
Ok, also, es war jetzt hier vorne, war dann Nilsa hinten, hat sich auch noch wieder gemeldet.
Ja. Sowohl Christina als Sonja haben ja erklärt, dass es sehr schwierig wird, solange auch die arme Bevölkerung von dem Wachstum profitiert, nun Postwachstum zu kreieren. Es gibt in Bahia eine regionale Alternative. Dort versucht man auch, Wachstum zu generieren, dadurch Agrarindustrie und auch Bergbau. Nun haben sich viele Interessengruppen und Nichtregierungsorganisationen dort zusammengeschlossen, um zunächst mal die Menschen dort zu informieren, was das bedeutet für sie, dass es für sie letztendlich, die sie Land besitzen, auch in Gemeinschaftsweiden, die dadurch betroffen wären und enteignet würden. Dieses Land zu retten, dadurch, dass es ein Gesetz in Bahia gibt, dass diese Gemeinschaftsweiden erhalten bleiben. Und diese Initiative läuft im Augenblick und die Nichtregierungsorganisationen versuchen nun, dieses Gesetz in Bahia durchzusetzen zur Erhaltung der Gemeinschaftsweiden, damit die Menschen dort letztendlich mit ihrem Land leben und überleben können. Und bei entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen wie gerade Wasser oder Benutzung der auch im Nordosten vorhandenen Ressourcen letztendlich ein besseres Leben zu erhalten. Horst Kühnle von Campo Limpo in dem Stadtrand von München. Eine private Organisation, ehrenamtlich seit 1975.
Lutz Taufer, Weltfriedensdienst. Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Ich habe in Favelas gearbeitet. Ich glaube auch, dass die Idee des Postwachstums den Menschen in Favela nicht einfach beizubringen ist, zu erklären ist. Die zweite Sache, eine kleine positive Korrektur dessen, was Christina gesagt hat, dass die Postwachstumsdiskussion in Brasilien noch nicht angekommen ist oder kaum angekommen ist. Es hat am 11. November in Rio eine Konferenz gegeben von ABONG, das ist die Association Brasileira de ONGs, mit dem Titel Novos Modelos de Desenvolvimento e Caminhos para Convivência Socioambiental. Also das ist zumindest ein Schritt, schon mal in die richtige Richtung. Eine weitere Frage an Sonja. Ich glaube, zur politischen Reform und zur Violenza Urbana gehört auch die Frage der Demilitarisierung der Polizei. Es hat letztes Jahr in Complexo do Maré eine Chacina gegeben mit 10 Opfern. Jetzt am 4. November in Beleng eine Chacina, die SDDRG, die auch von der Heinrich Böll unterstützt wird. In Beleng hat es als Grupo de Exterminio bezeichnet. Es war in Beleng ein Racheakt für einen erschossenen Polizisten. Und ich glaube, das muss man auch dazu sehen, also diese Entmilitarisierung der Polizei, der auch von internationalen Gremien gefordert wird. Und das gehört auch, ist auch sehr wichtig für die Reformer Politiker. Ne?
Ja, Guida Gavora von der Universität in Kassel, arbeitet vor allem im Cerrado und im Amazonien. In die Debatte um Extraktivismus, Post-Extraktivismus fehlt mir ein bisschen, oder ich möchte zumindest ergänzen, also die Vorträge waren hervorragend, ne, aber ergänzen muss man, denke ich, dass es da einen geografischen Aspekt gibt, ne, und zwar den Gegensatz zwischen Stadt und Land. Der Post-Extraktivismus oder auch der Extraktivismus insgesamt realisiert sich territorial logischerweise nahezu in allen Projekten auf dem Land. Und deshalb gibt es in diesen Modellen, den Wachstumsmodellen in Brasilien, aber auch in den anderen Ländern Lateinamerikas, eben nicht nur Gewinner der Umverteilung, es gibt deutlich Verlierer der Umverteilung. Und die befinden sich nun mal auch gerade auf dem, was du beschrieben hast, Christina, auf improduktiven Territorien, die es nie gegeben hat. Diese Territorien sind immer produktiv gewesen. Und genau dort finden sich natürlich auch die Bevölkerungsgruppen, die eigentlich das schon realisieren, was hier als Postwachstum, also modern als Postwachstum beschrieben wird, sondern dort finden sich nachhaltige Produktions auf den Territorien. Deshalb sehen sie auch so aus wie improduktiv. Ne? Und die sind zum einen hier gar nicht erwähnt worden. Und hier haben wir sozusagen deutlich Verlierer, ne? Dieses Wachstumsmodell, die benannt werden müssen. Das sind eben die Bevölkerung auf dem Land, insbesondere die traditionelle Bevölkerung. Die Frage, die sich daran anschließt, logischerweise, wenn man also dieser Argumentation folgen möchte, ne, es gibt diese Bevölkerung, welche Rolle spielen denn die jetzt eigentlich, ne, in der Debatte über Postwachstum? Die tun es ja schon. Ne? Also da gibt es ja durch, also die Debatte ist ja längst da in Brasilien, nur wird sie ganz anders diskutiert, die ist schon sehr lange da. Es gibt diese Bevölkerungsgruppen, ne, die ein anderes Entwicklungsmodell ja leben. Ich denke nicht nur an Indianer, ne, oder Indigene, sondern auch an viele andere. Ne. Wo tauchen die denn auf in dieser ganzen Postwachstumsmodell? Wir müssen es doch nur denen nachmachen. Also jetzt mal flapsig gesagt.
Meu nome é Nilza, eu sou de Belém do Pará, moro em Frankfurt. Eu tenho uma pergunta para a Sônia sobre a questão da violência. É, se você fala que esse crescimento, uma grande camada, classe baixa, é um crescimento bem grande, as estatísticas mostram, porque parece um paradoxo que a violência acirrada, essa violência acirrada e esse crescimento da violência, isso não parece um paradoxo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, que vive lá no Brasil. Entendeu?
Não.
Assim, se há um crescimento, as estatísticas mostram, classe baixa, o crescimento, e por que a violência tão acirrada, se isso me parece um paradoxo? Podia ser ao contrário, né? Eu gostaria da sua opinião, que você está lá. Eu venho de Belém e eu sinto isso, assim, que Belém também cresceu. Lógico, a violência em todos os aspectos, você mostrou a questão rural, a violência pública. Obrigada.
Vielen Dank für diese Beiträge. Ich sehe, also das ist also gut, ist es viel, sind viele Fragen da von euch. Ich will eine ganz kleine Anmerkung machen, weil öfter dieser Begriff Postwachstum jetzt gefallen ist. Wir haben es schon in der Vorbereitung schwer getan, mit diesem Begriff. Und ich glaube, es ist ein schwieriger Begriff. Und ich glaube, es ist auch nicht die Frage, ist dieser Begriff schon in Brasilien angekommen, als wenn das eine neue Heilslehre wäre oder so. Ich glaube, diese Diskussion in Postwachstum in Europa ist eine Form, Folgen des Wachstums zu problematisieren. Wir, glaube ich, haben hier einen Kontext, wo wir fragen, was sind eigentlich die negativen Folgen des Wachstumsmodells hier in Europa? Und ich glaube, diese Debatte, die kann eine Brücke geben, weil es auch in Brasilien eine Debatte gibt darüber, was sind die negativen Folgen dieses heutigen Wachstumsmodells. Was passiert auf der einen Seite Inklusion, was passiert auf der anderen Seite, was sind die ökologischen Kosten, welche Bevölkerungsgruppen, wie Dieter sagte, werden durch das Wachstumsmodell nicht erfasst. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Frage, die die beiden Debatten verbindet und nicht so sehr der Begriff Postwachstum. Na, nur nochmal als kleine Anmerkung. So, ja, wer möchte beginnen? Quem gostaria começar? Okay, und ja.
Veja, primeiro eu queria dizer que falar da América Latina em geral e da Europa em geral é muito pouco explicativo, né? Eu imagino que se possa falar de pós-crescimento, decrescimento na Alemanha, que anda bem, mas não falaria isso na Espanha, onde as pessoas querem que cresça e tenha emprego, e muito menos na Grécia. Então, eu acho que a Alemanha tem uma situação bastante diferenciada, digamos assim, em relação aos outros países. Assim como também falar de economias industrializadas que estão se reprimarizando na América Latina, eu acho que também não faz tanto sentido, porque grande parte das economias ali não foram economias industriais que completaram o ciclo de industrialização. O Brasil tem uma posição extremamente diferenciada, mesmo em relação a economias como a Venezuela ou até mesmo o México, que chegou a ter uma economia mais industrializada e retrogradiu. Eu penso que todos os países do mundo estão vivendo um problema complicado, que é o fato de que os estados, que eram estados democráticos, provedores, que eram capazes de arrecadar e distribuir através de sistemas de bem-estar social e tudo isso, estão sendo subordinados progressivamente a uma lógica da acumulação do capital financeiro. Então, eles deixaram de ser estados tributadores para serem estados devedores. E hoje esta é a questão, que foi uma questão que nós vivemos há alguns anos, mas que hoje também bateu as portas de grande parte dos estados da Europa. Enquanto o estado industrial requeria algum nível de coesão social através das políticas públicas, não é o mesmo para o capital financeiro. Ele pode sair da Grécia e apertar um botão e o dinheiro já está em outra parte. Ele não requer, ele não tem essa solidariedade com o Estado nem com o desenvolvimento. Eu acho que esta é uma questão que está por trás de toda a crise, né, desse projeto de desenvolvimento. Eu acho que essa discussão do pós-desenvolvimento, ela pode ter experiências concretas no Brasil, é claro, se você pegar o Banco Palmas, é uma experiência incrível, né, e você vai ter milhares de outras experiências. Agora, por que isso não se generaliza como grandes políticas ou transformações? É que fica isolado na BONG, né, nos grupos de ambientalistas, de pessoas de ONGs, que são cada vez mais mal vistos no país, ONGs estrangeiras que estão na Amazônia. É uma forma de desqualificar esse trabalho, né, de apoio internacional a grupos como indígenas, como ribeirinhos, o que seja. Então, há uma luta política, ideológica, em que essa questão dessas experiências fantásticas que existem são desqualificadas ou reduzidas a experiências locais sem a capacidade de se generalizar. Não é comum, vocês colocaram várias e teriam inúmeras outras para dizer, né? Eu acho que a aposta de quem lutou pela democracia no Brasil não foi só institucional, de construir uma institucionalidade democrática, partidos competindo e tal. Era a busca de um projeto emancipatório, em que sujeitos pudessem se construir em busca do que seja uma emancipação econômica, social e cultural. E isso é que eu acho que é o que está se perdendo, até como utopia possível. Que há 25 anos se acreditava que era possível construir uma nova sociedade. Né? É claro que não se perde na medida em que contradições existem nesse processo, e essas contradições trazem novas rupturas e novos sujeitos emergem dentro disso. Então, é um processo, eu estava dizendo, na favela você tem maior consumo, mas também essa perspectiva de consumo, tal como ela foi tratada pelo governo, ela é despolitizada. Ou seja, o consumismo individualista, ele não politiza, ele não agrega, não gera coesão, ele não tem um projeto coletivo. As pessoas do Bolsa Família votam no PT porque têm medo de perder o benefício, porque você tem um benefício sem direito. E depois, no SUS, você tem um direito sem benefício. Coisas desse tipo que estão acontecendo. Mas as pessoas do ProUni, por exemplo, que estão na universidade, que se consideram vencedores, né, eles têm um projeto meritocrático e não votaram no governo, né, porque não associam a sua ascensão social a um projeto político, porque o governo não associou, tratou a pobreza como um risco individual, e não como um problema estrutural ou político ou coletivo, como na Venezuela, como na... para não correr o risco do chavismo ou do kirchnerismo ou do que mobilizar as pessoas. O governo trata isso tecnicamente como uma coisa individual, e as pessoas respondem como um consumo individual. Eu tenho mérito e cheguei aqui, não tenho nada a ver com isso, né? Então, acho que esse é o resultado disso. Mas as contradições também aparecem na periferia. Nas periferias da cidade. Hoje, eu acho que muito mais importante, do ponto de vista da emergência de novos sujeitos políticos, muito mais importante do que o Bolsa Família, é o funk, que é uma narrativa que ressignificou o sujeito periférico, um sujeito que era tratado pelas igrejas, pelas ONGs, pelo PT, quando tinha comunidade de base, o que seja, como carente. E hoje, seja pelo tráfico, seja pelo funk, essas pessoas se sentem potentes e não carentes mais. Então, capazes de ir juntas e fazer um rolezinho no shopping, o que assusta a classe média, porque estão roubando o espaço que devia ser só dela. Fora isso, não estavam roubando mais nada, mas o espaço que não era para ser contaminado e poluído. Então, acho que há emergência de novos sujeitos e novas rupturas que estão sendo processadas, mas num nível ainda muito fragmentado e sem capacidade de uma articulação de um projeto de maior transformação social. Acho que tentei juntar.
Ok. Obrigado, Sonia. Podemos, talvez, voltar para algumas questões, o Roger ainda insistia, né? Mas vamos dar uma pausa para a Sonia e dar um espaço para a Cristina.
Dankeschön, Thomas. Ich wollte ganz gern sozusagen auf zwei Punkte vorab noch mal kurz eingehen. Sonja hat ja gerade gesagt, wenn wir über Postwachstum in Deutschland sprechen, dann kann man das ja eher schön tun, aber in Spanien oder in Griechenland, also da geht es ja um was ganz anderes. Ich möchte mal daran erinnern, dass die Decroissant oder Degrowth oder die Decrescimiento-Debatte, die kommt in Europa aus Südeuropa. Das ist keine deutsche, originäre Diskussion. Auf die wird so ein bisschen aufgesprungen oder die wird sich so ein bisschen angeeignet. Das hat man auch noch mal ganz stark bei dem Degrowth-Kongress, auf den Uta hingewiesen hat, gemerkt. Die zentralen Protagonistinnen sind sozusagen in den 70er, 80er Jahren, haben Debatten insbesondere in Frankreich, Italien, Griechenland begonnen, die sich auseinandergesetzt haben mit dem, was Thomas gesagt hat, einerseits den gesellschaftlichen und ökologischen negativen Folgen eines sozusagen immer fortwährenden Bildes und Glaubens von Wachstum, also sozusagen ein Wachstumsimperativ, der nicht nur Ökonomie, sondern auch sozusagen Gesellschaften stark prägt, daran ansetzen. Aber auch heute finden weiterhin in Griechenland, Italien und Spanien weitreichende Diskussionen meiner Ansicht nach statt, die sich weiterhin mit der Frage von Postwachstum, ein total blöder Begriff, also irgendwas anderes als Wachstum, beschäftigen, aber jetzt nicht mehr so stark ausgehend von den Folgen des Wachstums, der Wachstumsprozesse vielleicht der 50er, 60er, 70er Jahre, sondern heute stärker vor dem Hintergrund des Festhaltens, des gravierenden Festhaltens an einem Wachstumsimperativ, wo eigentlich gerade alles andere als Wachstum zu beobachten ist. Und dieses Festhalten an einem Wachstumsparadigma in Europa führt massiv dazu, dass über Austeritätspolitiken, über ganz bestimmte Formen von Lohnsenkung eine neue Umverteilung von unten nach oben stattgefunden hat in den letzten Jahren, die massiv sind und die massiv zu neuen Inklusionen und Exklusionen, insbesondere Exklusionen geführt haben. Das heißt, dass eigentlich die Antwort der EU oder der meisten europäischen Staaten auf die Krise ist, Wachstum, weiter so, ja. So, und diese Antwort produziert eine politische Reaktion, die massiv zu Exklusionen beiträgt und insbesondere und Ausschlüssen. Das sieht man ganz besonders gravierend an der europäischen Flüchtlingspolitik. Ich will damit nur sagen, die Auseinandersetzung mit wachstumskritischen Ideen ist nicht nur etwas, was sich zu beobachten ist in sozusagen vermeintlich prosperierenden, also wachsenden Gesellschaften, sondern gerade auch in den europäischen gesellschaftlichen Kontexten, in denen sozusagen gerade die Krise am vehementesten zugeschlagen hat. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist der Punkt, dass wenn wir von Wachstumsökonomien sprechen, dann sollten wir, glaube ich, nicht vergessen, dass sich die Idee des immer fortwährenden Wachstums als zentraler stabilisierender Faktor von Gesellschaften durch Inklusion, durch dem Versprechen eines materiellen Wohlstands von allen etc. nicht nur sozusagen als wirtschaftliches Modell etabliert hat, sondern wir haben es mindestens in Europa mit sogenannten Wachstumsgesellschaften, glaube ich, zu tun, die massiv, wo sich sozusagen diese Idee des fortwährenden Wachstums bis auf die Ebene des Individuums und des Subjekts durchgeschlagen hat, nämlich und sich niederschlägt in ganz spezifischen, Sonja hat es angedeutet, Konsummustern etc. Das heißt sozusagen, eine Transformation hat unterschiedliche Ebenen in den Blick zu nehmen oder einen Transformationsanspruch. So, nun gab es aber Fragen, bevor ich jetzt hier sozusagen abdrifte. Ich bin Lutz und Dieter sehr dankbar dafür, dass sie darauf hingewiesen haben, dass nur weil der Begriff, der sperrige Begriff Postwachstum in Lateinamerika bislang sozusagen nicht durch die Presse geistert, dass da keine Debatten gäbe. Das würde ich auch absolut unterstreichen wollen. Warum ich das am Anfang gesagt habe, war tatsächlich aufgehangen am Begriff. Ich glaube, es gibt in Lateinamerika insbesondere als Reaktion auf das, was sozusagen sich zeigt, dass sozusagen dieses Modell des wachstumsorientierten, ich nenne es jetzt mal Natur, diese wachstumsorientierte Naturausbeutung, dass darauf hat es zunehmend und gibt es zunehmend gesellschaftliche Reaktionen. Und diese gesellschaftlichen Reaktionen gehen im Wesentlichen aus von den Akteuren, nach denen Dieter gefragt hat. Völlig richtig. Also ich glaube, wenn im Moment eine Politisierung der destabilisierenden Faktoren dieses Modells stattfindet, dann geht sie im Wesentlichen aus nicht von den klassischen sozialen Bewegungen, wie Gewerkschaften oder sowas, sondern eher von jenen wie zum Beispiel der MST, Via Campesina, unterschiedlichen indigenen Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben in neuen Formen von Bewegung und Organisation und tatsächlich massiv versuchen zu politisieren. Gleichzeitig dieser Protest oder diese Debatten, es gibt sozusagen einen Unterschied zwischen einerseits einer Debatte, die wird zunehmend geführt in insbesondere der Andenregion unter Begriffen wie Postextraktivismus, auch nochmal sowas Sperriges. Aber entscheidender ist, glaube ich, und das macht es deutlich, worauf ihr hingewiesen habt, es gibt eine neue Praxis und es gibt nicht nur eine neue, sondern es gibt auch eine alte Praxis. Und die wird zunehmend relevant bei der Suche nach Antworten auf sozusagen übergeordneten, makrostrukturelleren Antworten. Das heißt sozusagen, da, wo Alternativen entwickelt werden, das sind eher soziale, in konkreten sozialen Praktiken, ausgeübt von konkreten sozialen, politischen Akteuren, die darüber auch versuchen, sich neu sozusagen als politische Subjekte in die Debatte einzubringen. Das heißt, es gibt einen Versuch der Vermittlung zwischen sozialen Bewegungen im ländlichen Raum und linken Intellektuellen in den Städten, aber auch ganz spezifischen progressiven Gewerkschaften und so weiter. Das heißt, es findet eine ganze Menge statt. Und ein gutes Beispiel, woran deutlich wird, dass es nicht nur Brüche gibt zwischen Stadt und Land, also sozusagen nicht nur zu neuen Polarisierungen gesellschaftlich im gesellschaftlichen Sinne zwischen Stadt und Land kommt, sondern auch zu neuen Bündnissen. Und das ist bemerkenswert und, glaube ich, müssen wir weiter drauf gucken, sind zum Beispiel Erfahrungen aus Kolumbien, wo es gelungen ist, den Agrarstreik der letzten 2 Jahre massiv in die Städte zu tragen und Bündnisse zu bilden zwischen Studierendenbewegungen und Kleinbäuerinnenbewegungen, indigenen Bewegungen, die sozusagen neue politische Kräfte bündeln, aus denen heraus auch irgendwie Antworten auf die Frage, wie kommen wir zu einem anderen Gesellschaftsmodell vielleicht entwickeln. Ich glaube, da sind wichtige Orte, an denen das stattfindet. Ein Punkt, die erste Frage, ich bin nicht sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ging es dir darum zu fragen, welchen Bezug es zwischen den aktuellen Tendenzen und Entwicklung von Verarmung und neuen Protestbewegungen in Südeuropa gibt und dem Aufstieg Lateinamerikas und so neue Souveränität in Lateinamerika. Habe ich das richtig verstanden? Kannst du das auf Spanisch mal formulieren, weil das wäre für mich einfacher.
Sí, disculpa si no expliqué directo. ¿Hablas español? Vale, bien. Mira que... Perfecto. Bueno, yo estudié en la Universidad Española, ¿no? Y también soy mitad española. Es un buen sitio, es Alemania para nosotros. Y la verdad es que hay una discusión de que el empobrecimiento del continente europeo está directamente relacionado con lo que es el crecimiento de la América Latina junto a Rusia, porque hay una serie de cosas directamente relacionadas, que el crecimiento de Latinoamérica está comprometiendo la estabilidad económica de Europa, porque tenemos más recursos y tal, y yo queria saber tua opinião e escutar se está relacionado com o que has dicho, em especial por lo que has hablado de la cuestión de los recursos, ¿no? Ya que los países del norte son los que más consumen lo que tenemos nosotros. ¿Vale? Gracias.
Ich mache es mal ganz schnell. Ich glaube, dass es da keine Verbindung gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da keine Verbindung, keine direkte Verbindung besteht. Ich glaube, die Krise in Europa hat andere Ursachen. Und ich glaube, die EU setzt ja ganz stark weiterhin, sozusagen, wenn man sich die EU-Programme für die nächsten 50 Jahre anguckt, oder sagen wir mal, bleiben wir mal bis 2020, dann geht es darum, sozusagen die Europäische Union weiter als eine zentrale Wachstumsregion weltweit zu etablieren. Dazu beitragen tun ganz bestimmte politische Programme der Europäischen Union, als auch zum Beispiel Deutschlands, nämlich sich den Zugang zu den Rohstoffen Lateinamerikas über bilaterale Programme, über neue Freihandelsabkommen auch zu sichern. Ich glaube, dass die Entwicklung in Lateinamerika und die große Wachstumsphase der ersten Dekade der 2000er Jahre wenig dazu beiträgt, dass es sozusagen so einen erzwungenen Postwachstum in Europa gegeben hat. Ich glaube nicht, dass das zusammenhängt. Ich glaube, das sind eher Finanzmarktprozesse, die da einen massiven Einfluss drauf hatten.
Okay, wir haben schon die 21.30 Uhr überschritten. Ich würde aber gerne noch eine weitere Fragerunde machen. Ich glaube, es war eine ganze Reihe von Wortmeldungen da. Nils, da meldest du dich dann nochmal oder warst du nur dich geschreckt? Ach so, ja. Okay, also wer möchte nochmal Fragen beitragen? Ja, gut.
Mein Name ist Jürgen Stahn. Ich bin Mitglied von Cobra, gehöre auch zu den Gründern von Cobra. Ich habe eine Frage bzw. Bemerkung zu auch einem Postbegriff, und zwar Postkolonialismus. Es war ja bis in die 68er Jahre üblich, dass man den Kolonialmächten eigentlich die Hauptverantwortung für die schlechte Situation in den sogenannten Entwicklungsländern, war damals ein Begriff, zuschob. Und das hat sich dann allmählich geändert. Und die nationalen Eliten wurden auch mit als verantwortlich für große strukturelle Defizite und für Fehlentwicklungen betrachtet. Aber wenn ich mir das heute ansehe, was vor allem in Afrika, aber natürlich auch in Lateinamerika, zum Teil in Asien passiert, habe ich das Gefühl, das ist ja kein Postkolonialismus, sondern das ist Kolonialismus pur, der da stattfindet. Militarisierung, weiterhin Ausbeutung, das Rausholen der Rohstoffe. Und da komme ich eben auf diese Feststellung, dass etwa Brasilien hauptsächlich oder zum großen Teil seine Steuern und Devisen reinholt über den Extraktivismus und Bolivien noch viel stärker. Aber wer macht denn das? Das sind doch häufig entweder Regierungen, die vom Gnaden der westlichen und nördlichen Industrieländer eingesetzt wurden oder die das von sich aus so richtig finden, wie etwa Russland, das ja hauptsächlich seine Wirtschaftskraft aus dem Extraktivismus holt. Und das ist doch weiterhin ein Kolonialismus, der hat doch eigentlich gar nicht aufgehört. Also es gibt nicht ein Postwachstum und kein Postkolonialismus, sondern es ist purer Kolonialismus, der heute noch stattfindet. Das ist ja alles weiterhin, wird ja von den Industrieländern des Nordens weiterhin so betrieben, dass wir zwar die Länder wie Brasilien und Südafrika und so weiter in die G20 reinholen und so, also eine formalistische Gleichberechtigung, dass es aber im Grunde weiter nichts ist als eine Ausbeutung der Ressourcen des Südens und der Menschen, die dort leben. Wobei ich mich, und damit ende ich, immer frage, wieso ist ein Land wie Brasilien, was politisch, kulturell, meinetwegen auch militärisch stark ist und selber eine Industrie hat, warum das nicht gelingt, da den Schritt weg von dem Extraktivismus zu tun zu einer Industrialisierung. Dass das in Bolivien noch nicht gelingt, das kann man nachvollziehen, in Ecuador auch nicht. Venezuela ist genauso unverständlich. Was steckt da dahinter? Dass sie über Jahrzehnte sich an diesem Extraktivismus festhalten und dann in eine Abhängigkeit geraten, die vom Norden gewünscht ist. Das ist ja günstig. Da kommt das Zeug her, das ist relativ preiswert und kann leicht gewonnen werden. Aber wieso sind diese Länder nicht willens, da mal einen Riegel davor zu schieben? Soweit zum Kolonialismus und Postkolonialismus.
Okay, danke für diese Frage, in der auch eine These steckt und auch die Leidenschaft spürbar war jetzt. Kurt.
Ich hätte noch mal eine Frage zu den Utopien, denn Postwachstum ist für mich nicht nur Kritik an dem herrschenden Wirtschaftsmodell, sondern natürlich auch die Frage, wie denn dann? Also was könnte man denn anders machen, wenn es kein Wachstum mehr gäbe in der Gesellschaft? Und im Zusammenhang mit Brasilien gäbe es ja einiges anzubieten, ne? Also Ökonomia Solidaria oder bedingungsloses Grundeinkommen, so ist ja Bolsa Familia angelegt. Dort gibt es ja einige Utopien. Und in Europa, muss man ja sagen, haben wir Minuswachstum. Ne? Also Europäische Zentralbank belegt Strafzinsen. Das wäre ja fast dazu geneigt, in seinem Arbeitszimmer das Bild von Karl Marx abzuhängen, das von Mario Draghi aufzuhängen. Denn das ist ja wirklich revolutionär, Minuszinsen eigentlich für den Kapitalismus. Aber ich würde gerne mehr hören. Was gibt es denn für Überlegungen sozusagen, wenn wir ins Postwachstum hineinkommen? Gibt es da Utopien? Also gibt es da mehr als das, was ich gerade schon genannt habe?
Boa noite. Eu queria saber da mesa como é que vocês veem os ganhos das grandes multinacionais na América Latina, especialmente no Brasil, e como é que esses ganhos retornam aos seus países de origem. A exemplo da Bayer aqui na Alemanha. Então nós percebemos que com esse neodesenvolvimentismo, talvez um dos maiores impactados com esse último período de governo tem sido os camponeses e os movimentos sociais, no caso o MST, de qual faz parte, tem sofrido com essa política, assim, frontalmente, diante das multinacionais, diante da apropriação dos recursos terra, água, minério no Brasil. Então, e nós percebemos também que vários desses empreendimentos vêm quebrando. É o caso da celulose no país e de vários alcooleiros da cana. E que quem tem ganhado muito com isso são as multinacionais. Então, eu queria saber como é que retorno que tem, como é que vocês aqui visualizam essas empresas fora do país.
Ich glaube, das war... Gibt es noch eine Frage da gerade?
Eine Frage von Fabian.
Okay, dann erstmal die noch zu und dann machen wir die Schlussrunde.
Ja, es ist nicht wirklich eine Frage von mir. Ich wollte nur noch mal in Erinnerung rufen. Vielleicht hat die eine oder der andere das auch gehört von dem Podcast Mais um Café zu Postwachstum Vorherfeld. Da hat die Lina Raquel Marinho, die auch zu Postwachstum in Brasilien forscht und ein Buch veröffentlicht hat, hat zwei Fragen am Ende gestellt. Ich habe sie gebeten, Fragen uns für die Mesa Redonda mit auf den Weg zu geben. Und hat zum einen gefragt, dass wir uns überlegen oder Gedanken darüber machen könnten, was denn die Rolle des Staates ist in einer Postwachstumsökonomie, auch wenn jetzt der Begriff vielleicht bescheuert ist, aber in einer Gesellschaft, die über das Wachstum nachdenkt und dem kritisch gegenübersteht, weil wir haben es ja vorhin auch schon gehört, viele Akteure sind eben nicht die klassischen Akteure, die früher die Belange der Gesellschaft vertreten haben. Und sie hat auch über die Dekolonialisierung in den Köpfen der Menschen ein bisschen gesprochen. Also was für Möglichkeiten gibt es in einer Postwachstumsgesellschaft, diese internationalen Beziehungen und diese Kolonialbeziehungen neu zu denken und neu zu gestalten? Was bedeutet die Umstrukturierung einer Wirtschaftsweise für diese internationalen Beziehungen? Und auch so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte sie darauf raus, dass dieser Postwachstumsdiskurs Es geht eben nicht darum, das aus Europa nach Lateinamerika zu bringen, sondern zu überlegen, was für Wege gibt es denn schon in Lateinamerika, was für Ideen und wie könnte man die mit diesem europäischen Diskurs irgendwie nicht unbedingt vereinen, aber was für Parallelen gibt es da und da ein bisschen zu schauen, was gibt es denn? Gibt es denn einen brasilianischen Weg? Gibt es einen bolivianischen Weg? Wie auch immer, so ein bisschen in die Richtung. Das waren die Anregungen von Dina Raquel Marinho. Genau.
Eine Frage vorne, schon registriert und dann aber ist sie da hinten hängen geblieben. Deshalb möchte ich nochmal hier nach vorne geben, den beiden hier, ja, euch beiden, bitten, nicht zu weit auszuholen, ja, damit wir dann wenigstens die 10 Uhr einhalten. Aber das ist ja auch ein guter Indikator, dass die Debatte offensichtlich hier noch die Leute wach hält.
Also es gibt ja in Brasilien eine wirkliche Vielzahl von sozialen Bewegungen und also zu recht vielen auch Problemen. Und meine Frage ist jetzt mehr ein bisschen so eine Einschätzung zu, wie stark sind diese Bewegungen vernetzt, wie stark sind sie auch fragmentiert. Es gab ja auch zum Beispiel, es gibt immer wieder Dinge wie zum Beispiel die Reforma Politica, die ein sehr breites Bündnis an sozialen Bewegungen hinter sich bringt. Ich mag da einfach so ein bisschen eine Einschätzung haben. Am liebsten auch auch im Vergleich zum Beispiel zu Bewegungen in Deutschland. Also wie stark sind die auch eventuell fragmentiert oder vernetzt und unter einen Hut zu bringen, je nachdem.
Ernst Müller, ich habe mit Solarenergie und solaren Bauern in Chile und Brasilien gearbeitet, derzeit an der Uni Kassel, und wollte einfach nochmal eine andere, wie soll ich sagen, Kritik oder Alternativansatz in diese ganze Postwachstumsdiskussion oder dergleichen ansprechen. Also von meinem Hintergrund her, den ich in Lateinamerika aus eigener Erfahrung kenne, einfach die, sagen wir mal, Indigene, okay, die vertreten für ländliche Gebiete nachhaltige Entwicklungsalternativen. Aber wir reden inzwischen von einem verstädterten Kontinent mit Bevölkerungsdichten, die mit traditionellem Extraktivismus nicht mehr vereinbar sind. Ich persönlich kenne jetzt eigentlich politisch kaum noch Leute, die sich in Südamerika um, sagen wir mal, eine moderne, aber sozial und ökologisch tragfähige Industriegesellschaft bemühen würden. Also Technologien, die jeder kennt, wären Solarzellen zum Beispiel oder von mir aus auch Windkraftwerke. Es gab mal in Chile eine Bewegung von Nichtregierungsorganisationen, die aus chilenischen Gründen inzwischen den Bach runtergegangen sind. Ich kenne Leute an den Unis in Brasilien und Chile, die in dem Bereich aktiv sind, aber politische Bewegungen, die das als Entwicklungsmodell vorschlagen, zu sagen, ja, wir brauchen mehr Häuser, wir brauchen mehr Kliniken, wir brauchen Transportsysteme, wir brauchen Gesundheitssysteme. Das alles ist ja Wachstum, ist auch materielles Wachstum, aber bitteschön auf eine Art und Weise, die der Planet nicht nur für 10, sondern für Jahrhunderte mindestens aushält. Danach wissen wir eh nicht, wie es weitergeht. Aber diese jetzt also auch auf moderner Technologiebasis bestehende alternative Entwicklung, die von mir aus auch numerisch noch ein Wachstum bedeuten kann dort, das ist mir dann aber relativ egal, solange es nachhaltig ist. Aber politisch wüsste ich jetzt leider im Moment kaum jemand, der das auch politisch offensiv vertritt, außer ein paar linken und alternativen Ingenieuren, die an den Unis versuchen, ihre eigenen Vorschläge da halt ja, als Prototypen halt vorzuschlagen und umzusetzen. Also auch ein Stück weit an Frage jetzt an vielleicht Leute mit eher soziologischem Hintergrund.
Okay, vielen Dank. Es ist eine ganze Reihe von Fragen natürlich aufgeworfen worden. Ich weiß nicht, ob wir überall Antworten finden. Nur vielleicht das Nutzen für einen Hinweis, weil diese große Frage nach den Alternativen aufgeworfen worden ist. Das ist natürlich, ein Riesenfass, was damit aufgemacht wird. Und wir haben aber ja morgen zwei Arbeitsgruppen, die sich speziell mit der Frage nach Alternativen beschäftigen, wenn das Forum 3, 4 nach den globalen oder lokales solidarisches Wirtschaften. Wolfgang Hees wird das leiten, ne? Und Wenn wie wir, die Arbeitsgruppe zum guten Leben, in der ich auch teilnehmen werde. Also nur mal als Hinweis, dass wir gerade dieses Thema einen ganz besonderen Schwerpunkt morgen in den Foren-Arbeitsgruppen haben, ne? Wenn wir da hier sozusagen auch auf die Schnelle nicht die hinreichenden Antworten finden werden. So, jetzt, wer möchte wieder anfangen von euch beiden? Christina, dieses Mal bist du dran und wir überlassen dann Sonja als unsere weit angereiste, eingeladene Ehrengästin das Schlusswort.
Okay, die großen Fragen kommen jetzt am Ende, ne? Aber Thomas, du hast mir ja schon aus der Patsche geholfen, Alternativen kommen morgen. Da bin ich, musste ich leider abreißen.
Du hättest ja nur so heute die Vorlage für morgen.
Ich fange vielleicht mal hinten an, das geht, kann ich immer irgendwie besser. Also die Frage nach, gibt es eigentlich noch Akteure, Bewegungen, die sozusagen eine Frage nach einer sozial-ökologischen Transformation, auch basierend auf sozusagen neueren Technologien oder insgesamt verknüpfend andere Lebens- und Reproduktionsmodelle, die auf anderen, auch auf sozusagen stärker ökologischer Nachhaltigkeit noch ein Stück weit basieren und sich vielleicht auch stärker als Betätigungsfeld die Städte rausgesucht haben. So ein bisschen habe ich deine Frage verstanden. Ja, ich bin auch skeptisch, aber ich würde sagen, ich könnte jetzt keine Bewegung benennen, die sozusagen, wo ich Ross und Reiter hätte, ja, wo ich sagen könnte, die Bewegung ist es. Aber was ich schon beobachte, ist, dass in zwei, drei sozusagen in den letzten Jahren, ich gucke immer stärker, ich war mehr in Kolumbien in letzter Zeit, was man da schon beobachten kann, aber auch in Ecuador und in Bolivien, ist so einerseits insbesondere feministische Debatten und sozusagen eher Bewegungen im feministischen Bereich, die weiterhin stärker über die Buen Vivir-Diskussion genau das auch in den Städten stärker thematisieren. Und eine, wo ich sagen würde, da deutet sich insbesondere in den Megastädten doch, finde ich, ein bisschen was an bei der Frage der Mobilität, weil diese ganzen Megastädte in Lateinamerika ja nun auch kein Stück ausgelegt sind für eine individualisierte Automobilität, weil das, wozu das führt, wissen wir ja. Und da zeigen sich erste eher sozusagen aktivistische, bisschen auch radikalere Bewegungen, die sich ohne vorher das anzumelden die Straße nehmen, ja, mit Skating, mit Fahrradfahren und so weiter und so fort. Und darüber versuchen die Thematik von Mobilität in Städten, die sowohl ausgerichtet ist auf die Frage von Inklusion in Mobilität, wer hat eigentlich Zugang zu den aktuellen Mobilitätsformen, als auch die Frage von ökologischere Formen von Mobilität thematisieren. Ich finde, dass die Protestbewegung in Brasilien in den letzten Jahren da durchaus auch ein bisschen zu sich positioniert haben, aber so vielleicht. Ansonsten würde ich dir recht geben, ich kenne auch viele linke, kritische Ingenieure, die sich an Unis damit beschäftigen, aber die zumindest noch keine Massenbewegung zusammengebracht haben. Aber dass das Thema keine Rolle spielen würde, das würde ich nicht sagen. Dann die Frage nach der Rolle des Staates in einem Gesellschaftsmodell, das nicht am Wachstum festhält. Ja, ich glaube, eine zentrale Rolle. Die Frage ist hier, wie fassen wir Staat hier? Also nehmen wir ihn sozusagen als so einen homogenen Block, als so einen Akteur, der irgendwie handelt? Oder gucken wir mal ein bisschen eher innerhalb der Strukturen des Staates? Und was man sagen kann, ist, dass heute in Lateinamerika, in Europa, ich würde sagen eigentlich fast weltweit, sich die politischen Kräfteverhältnisse innerhalb von des Staates stark charakterisieren lassen, dadurch, dass sie sozusagen einen ziemlich festen Block bilden zwischen unterschiedlichen Fraktionen, die sozusagen da dieses Modell, diese Idee des Wachstums als zentrales Entwicklungsmoment verfestigen. Nicht nur wirtschaftliche Akteure, aber eben auch. Und ich glaube, die Rolle eines Staates, der sich ausrichtet auf ein Entwicklungsmodell jenseits von Wachstum, kann sich dann ändern, wenn es gelingt, sozusagen andere Kräfte in sozusagen auch im Staat zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise zu verfestigen. Weil ansonsten wird es, glaube ich, schwer. Im Moment gibt es, glaube ich, im Wesentlichen Abwehrkämpfe gegen ein anderes Modell von Entwicklung seitens des Staates und ein Propagieren und Festhalten an den Früchten einer wachstumsorientierten Gesellschaft. Also da würde ich sagen, die Rolle des Staates ist darin, dass man erstmal den Staat transformiert, glaube ich, bevor er eine andere Rolle einnehmen kann. Im Moment sehe ich da, bin ich eher pessimistisch. Dann die Frage Wie gelingt es eigentlich, die Kämpfe im Süden, so nenne ich das jetzt mal, Fabian, deine Frage, also Dekolonialisierung in den Köpfen, Verbindung von Debatten und Kämpfen in Lateinamerika und hier in Europa. Ich glaube, das ist ein großes Manko, auch der Degrowth-Diskussion, das hat man in Leipzig gesehen, internationalistische Denkweisen auf das Thema Kritik am Wachstum sind echt Mangelware. Es ist ein großes Problem. Ich finde, es eine große Blindstelle der Diskussion, obgleich ich glaube, dass die Diskussionen, die getragen werden in Lateinamerika von unterschiedlichen sozialen Bewegungen und kritischen Intellektuellen und so weiter, dass die in die gleiche Richtung gehen. Es geht um eine andere Form von gesellschaftlicher Reproduktion, die nicht stark angewiesen ist auf einen hohen Ressourcenverbrauch hier und dort. Es geht um andere Formen der Solidarität, andere Formen von Wirtschaften, solidarische Ökonomie, Tauschgeschichten und so weiter und so fort. Es geht um die Frage der Grundbedürfnissicherung jenseits kapitalistischer Wertsetzung von Arbeit, aber auch von Rohstoffen. Das heißt, Anknüpfungspunkte gibt es aus meiner Sicht eine Menge. Und ich denke, das ist was, was anfänglich versucht worden ist in Leipzig, aber weitaus nicht hinreichend. Also wenn ich mir bestimmte Vertreterinnen von sogenannten Postwachstumsökonomien in Deutschland anhöre, ich nenne jetzt mal einen, ohne dass ich das jetzt so kritisch, den so kritisieren möchte, ja. Also Nico Pätsch zum Beispiel, ein Ökonom von der Universität Oldenburg oder auch Harald Welzer, das sind Leute, die die Debatte stark voranbringen, aber sehr stark auf der subjektindividuellen Ebene. Wir müssen unseren Konsum verändern. Ich provoziere jetzt bewusst ein bisschen. Ja, das ist wichtig, das sind gute Sachen und das geht schon auch in Richtung Utopien, weil ich glaube tatsächlich, dass meiner Ansicht nach reicht es nicht, Postwachstum oder Degrowth als nationales Projekt zu fassen. Irgendwer hat das vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir müssen das als stärker die internationalistischen Bezüge sowohl in der Aufrechterhaltung des Modells, die Abhängigkeiten, die weiter gestärkt werden, als auch in der Frage der Dekonstruktion und der Entwicklung von Alternativen stärker in den Blick nehmen. Bislang sehe ich da leider noch nicht so viel, obgleich es das schon gibt es ein gewisses Bewusstsein. Die Bedeutung von multinationalen Konzernen und deren Gewinne in Lateinamerika, ich glaube, man muss sich das in den Sektoren ein bisschen unterschiedlich angucken. Ich glaube, die Gewinnmargen von multinationalen Konzernen im Bergbausektor in Lateinamerika sind massiv. Und die müssen zwar aufgrund von Neuaushandlungen von Konzessionsverträgen für den Abbau von Ressourcen mehr Abgaben, sogenannte Revenues oder sozusagen Steuern zahlen, in den meisten, insbesondere links oder linksliberal regierten Ländern der Region, aber der größte Profit wird außer Landes getragen nach wie vor. Also Bergbau ist ein richtig gutes Geschäft für multinationale Konzerne und gelingt es sozusagen bislang nicht. Tun sozusagen die lateinamerikanischen Staaten auch immer noch aufgrund der Notwendigkeit der technologischen Möglichkeiten, die multinationale Konzerne im Bereich Bergbau haben, auch alles, um weiterhin die Investitionen dieser Konzerne ins Land zu holen. Also da ist auf jeden Fall Politisierungspotenzial. Im Bereich Landwirtschaft ist unterschiedlich. Ich finde, gerade in Brasilien gibt es ja große nationale Akteure, nationales Kapital, das dazu beigetragen hat, dass es nicht zu einer Landumverteilung oder einer Rekonzentration von Land gekommen ist. Und da würde ich sagen, da könnte man fast sagen, naja, da wird es ja gar nicht so richtig außer Landes gebracht zum Teil. Ja. Das heißt, da zeigen sich die alten Fronten und die alten sozusagen Polaritäten zwischen den Akteuren, die an dem Prozess gewinnen. Das heißt, ich will eigentlich nur sagen, dieser Prozess der Neuaneignung von Natur ist nicht nur einer, der in Lateinamerika spricht man gern von Foreignization. Das ist sozusagen alles transnationale Konzerne sind, die irgendwie aus Europa oder in den USA kommen. Ich glaube, da müssen wir differenzieren. Das ist nicht unbedingt der Fall. Gut, ich sage jetzt Tatsächlich glaube ich im Moment nichts mehr zu den Utopien, weil ich sonst noch viel zu lange rede. Wenn am Ende noch Zeit ist, dann sage ich noch 2-3 Sachen. Aber erstmal Sonja.
Okay, wir gehen stramm auf die 10 Uhr zu. Halten die Übersetzerin noch durch. Wir sind jetzt beim Schlusswort von Sonja. Ich freue mich, dass die Debatte so lebendig gewesen ist. Ich glaube, das wird das Schlusswort auch noch beflügeln für die weiteren Ausführungen und Debatten nach dem Plenum.
Okay, tomara. Eu preciso lembrar que o Brasil, como alguns países do Cone Sul, né, é um país extremamente urbano, né, e, ademais, metropolitano. Nós, 9 metrópoles absorvendo uma quantidade grande da população. Então, a conexão, e aí é paradoxal, a conexão das pessoas que vivem na cidade com a natureza é algo muito longínquo. Né? Por exemplo, agora nós estamos enfrentando uma seca absurda com desabastecimento de água em São Paulo, e as únicas coisas que apareceram na discussão foi se ia desviar a água do Rio para São Paulo e se isso ia prejudicar o Rio de Janeiro, e se ia chover ou não ia chover. Mas se o Rio está poluído, se está totalmente desmatado e se daí só vai piorar, ou porque São Francisco, a fonte primária do Rio São Francisco, que era o chamado Rio da Integração Nacional, secou, essas questões não vieram à tona. Então, essa perda que alguém falou da descolonização das nossas mentes, né? As pessoas querem consumir a água, mas não querem saber, querem consumir o alimento, sem se preocupar que o Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, mais do que os Estados Unidos. Então, nós estamos comendo veneno e isso também não importa, aparentemente, para as pessoas, porque os programas, inclusive, do próprio governo para agricultura familiar, para agricultura orgânica, para conectar isso com outras políticas públicas, como merenda escolar, existem, porque o governo não é unitário nisso, mas são marginais. Na verdade, estranhamente, apesar de toda essa urbanização, o Brasil é um país que tem uma bancada ruralista no Congresso enorme, que só cresce. E que hoje, juntando com os evangélicos, né, e outros setores conservadores, domina totalmente. O próximo Congresso vai ser o Congresso mais conservador desde a redemocratização. Então, nós temos uma questão até simbólica com relação à terra, né, que, desde o início, quer dizer, quando se cria o Estatuto da Terra, em 1800, foram alguns anos, 2 anos antes de acabar com a escravidão, ou seja, era iminente acabar com a escravidão, mas as pessoas não teriam, a partir dali, direito a ter a posse da terra. Tinham que comprar, e até ali não podiam. Então, a escravidão foi negociada para preservação, para criar propriedade, a ideia da propriedade individual da terra. E, com a modernização do governo do Getúlio, se faz um pacto, né, de que a modernização seria urbana. Ou seja, todos os direitos trabalhistas não iriam atingir o setor rural, que foi muito depois que tiveram direito à previdência ou qualquer coisa assim. Então, o país tem feito sucessivamente esse tipo de opção, né, por deixar uma elite rural dominando o país, pelo menos na área, agora mais que tudo, tanto na área econômica quanto na área política. Se você perguntar por que o país se desindustrializa, que alguém colocou, hein, o mainstream vai dizer que é por causa da carga fiscal, do câmbio que é desfavorável à importação e exportação, da falta de política de ciência e tecnologia, do custo da burocracia e a falta de flexibilização do trabalho. É tudo isso, mas também os industriais querem viver de subsídios e não querem correr risco, porque hoje em dia é muito mais fácil você se associar ao capital financeiro e aplicar em títulos da dívida pública do que fazer grandes riscos na produção industrial. Então, mas isso não é falado, né? eu quero dizer que quando o governo PT chegou, né, chegou ao governo, o PT venceu, o Frei Boff falou alguma coisa assim que foi muito simbólico. Dizer, chegamos ao governo, mas não chegamos ao poder. O Estado, para nós, é o poder. Isso aí é governo. E esse governo nem sempre representa claramente a estrutura de poder. Né? Então, eu participei como membro de uma invenção do Lula, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, uma esfera pública habermasiana, na qual nos juntávamos todos, o presidente do Itaú, o Gerdau, não sei o que e tal, e discutíamos e tínhamos as mesmas regras e 3 minutos para falar. Tudo bem, ali nós discutíamos e éramos iguais. E saía dali, o Gerdau e o presidente do Itaú iam direto para lá conversar com o ministro ou com o próprio presidente. E nós íamos embora satisfeitos porque tínhamos falado nossos 3 minutos de igualdade de condições. Isso era importante? Foi importante, no sentido de que ali, pelo menos, tivemos que nos ver ao outro em uma esfera definida como igual, igualitária, como nunca tinha existido. Mas é claro que quando eu falava que sou intelectual, domino o discurso, os empresários até ficavam ali para ouvir e tal. Mas se levantava a Jurema, que representava as mulheres negras do Crioula, e dizia, e o que, que essa política industrial vai favorecer as mulheres negras, o industrial e o banqueiro levantavam e diziam, não, isso também já é demais, essa moça não entende nada. É uma mulher que tem doutorado, tem tudo, mas ela fala desde o lugar da mulher negra que era inadmissível. Então, essas desigualdades persistem mesmo na democracia. E a força, né, dessas multinacionais, a força também dos interesses nacionais a elas associados, é cada vez maior e disputam o significado das nossas próprias conquistas. Nós conquistamos um sistema universal, conseguimos resistir na área de saúde durante toda a década mais liberal, e hoje... Como as empresas de medicamento e de seguro de saúde não querem acabar com o SUS. Elas querem se beneficiar do SUS. Porque a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, e todas elas já decidiram que universalização não é ter o direito igual. É cada um estar coberto de acordo com o que pode. Se é um pacote básico, tudo mais. É universalizar a cobertura e não o direito. Então, isso é uma disputa ideológica de hegemonia, de significados, de política, né? E no que nós estamos perdendo em várias coisas. Então, elas não querem que não tenha o SUS, elas querem que o SUS, em vez de fazer atenção básica e prevenção, distribua medicamentos, porque é tão poderosa a indústria extrativista quanto a de medicamentos, né? E a de armas. Então, essas dificuldades de conquistas e de manutenção de algumas conquistas que nós estamos vivendo por grande fragmentação dos movimentos sociais. Essa fragmentação não é só dos movimentos sociais, da sociedade como um todo, que num momento encontrou que o PT era um partido que, de certa forma, simbolizava a possibilidade de organização das grandes lutas democráticas, e a experiência como o governo não foi aquilo que se esperava, e o PT tem que se reinventar, porque ele sequer ganhará a eleição, mas se ele não se redefinir e voltar a assumir um perfil mais à esquerda, né? E nós também temos mais coragem de voltar a defender, na luta, nas bases, as nossas utopias, e deixar de ser enquadrado por isso, porque, de certa forma, os movimentos sociais deixaram de fazer cobranças ao governo. Agora, por exemplo, a Dilma está recebendo todas as cobranças dos empresários e nós estamos paralisados, porque esse governo nós é que elegemos e tudo mais, e não estamos lá cobrando nem energia, nem saúde, nem... Ou seja, os atores políticos, de certa forma, ficam paralisados para não querer desestabilizar aquele governo, porque senão podia ter ganhado muito pior. Eu acho que nós temos que perder o medo de ter medo. É isso. Obrigado.
Ja, vielen Dank. Ich will diesen Schlussworten kein weiteres hinzufügen, auch nicht mehr zusammenfassen. Ich glaube, aus diesem Plenum heraus, was ich das versucht habe, zusammen zu diskutieren, gehen wir jetzt in fragmentierte Räume und können da weiterreden. Wie gesagt, und morgen, es ist ja schon mehrmals angeklungen heute, dass wahrscheinlich vielen auch die Debatte um die aktuelle politische Situation, den Wahlen, die Bedeutung dieser Wahlen, was ist passiert in Brasilien in den letzten Monaten, auf den Fingernägeln brennt. Morgen früh geht es damit weiter und ich glaube auch mit einer lebendigen Diskussion. Ich freue mich, dass ihr alle, und ich glaube, dass auch das ein Dank nicht nur an die beiden Referentinnen, die das Ganze so lebendig gestaltet haben, sondern auch an euch, an das Publikum, das mit den Fragen und den Beiträgen dazu geholfen hat, diese doch etwas komplexen Debatten hier lebendig zu halten und alle hier bis nach 10 in dem Raum zu halten. Vielen Dank dafür auch. Applaus